Willkommen zum EOE-Podcast von der Schweizerischen Patientenvereinigung Eosinophile Ösophagitis. Mein Name ist Patrick Molnar. Unsere Podcast-Reihe bietet Ihnen Einblick in alltägliche Fragestellungen von Betroffenen rund um die EOE. Von der Diagnose bis hin zur geeigneten Therapie von der EOE ist es ein langer Weg, der ziemlich beschwerlich sein kann. In unserer vergangenen Podcast-Reihe haben wir gehört, wie das bei betroffenen Erwachsenen ist, aber auch, dass es spezielle Herausforderungen bei Kindern bei der Diagnose geben kann. Haben Sie sich dann schon mal gefragt, wie Kinder therapiert werden, ob das einen Unterschied hat zu der Therapie bei Erwachsenen? Ich kann mir vorstellen, dass Kinder beispielsweise Schwierigkeiten haben, regelmässig Medikamente einzunehmen, eine Diät einzuhalten oder Unterstützung brauchen bei einer Führung von einem Journal. Der heutige Podcast widmet sich genau dieser Frage, wie ein EOE bei Kindern therapiert wird. Zum heutigen Podcast begrüsse ich Frau Dr. Katharina Gilcher. Frau Dr. Gilcher ist Oberärztin an der Kinderklinik am Inselspital in Bern und besitzt langjährige Erfahrung mit der Behandlung von der EOE bei Kindern. Guten Tag, Frau Dr. Gilcher.
Guten Tag, Herr Molnar. Vielen Dank für die Einladung.
Frau Dr. Gilcher, wie wird eine Therapie bei Kindern bestimmt? Also was ist die optimale Therapie von der EOE?
Also die Therapie bei Kindern versuchen wir wirklich auf das Kind und die Familie abzustimmen. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, die in unseren Guidelines im Moment als gleichwertig betrachtet werden. Die erste Therapie ist mit Protonenpumpenhämmern, also einem Magenschoner, der hochdosiert in Sirup- oder Tablettenform gegeben wird. Und der hat eine antientzündliche Wirkung auf die Speiseröhre. Bei, ungefähr ein Drittel der Kinder kann es darunter zu einer Remission von der eosinophilen Ösophagitis kommen. Dann gibt es, die zweite ist Cortison. Und zwar ist es nicht Cortison in Tablettenform, die auf den gesamten Körper wirkt, sondern eher eine lokale Therapie. Wir wollen wirklich, dass das Cortison nur in der Speiseröhre ankommt, auf der Oberfläche. Und deswegen wird es in Sirupform hergestellt, gibt es aber auch in Sprayform, die man schluckt, oder auch neuerdings Tabletten, die zerfallen. Die werden aber eher bei Erwachsenen verwendet. Und als dritte Möglichkeit gibt es noch die Ernährung.
Das ist spannend, dass auch bei Kindern Diät in Betracht gezogen wird. Von den Erwachsenen her kenne ich es, dass sich Diäten eher mühsam sind. Dass es ein langer Prozess ist, auch wenn er erfolgreich sein kann, intensiv medizinisch begleitet werden kann. Was sind dann Entscheidungsgründe, bei Kindern eine Diät anzuwenden?
Also eine Diät ist sicher keine Therapie, die jeder leicht durchführen kann. Es ist sehr einschneidend im Leben. Wir besprechen das mit den Familien vorher. Es gibt sicher Patienten, Familien, die von Medikamenten absehen möchten. Und vor allem bei kleinen Kindern, also wir haben ja auch Säuglinge, die eine eosinophile Ösophagitis haben, gehen wir davon aus, dass eines von den Hauptallergenen entweder die Milch, Ei, Weizen, Fisch, Meeresfrüchte, Soja oder Nüsse ist. Und bei den Säuglingen, die werden meistens ja nur mit Milch noch ernährt. Und da würden wir versuchen oder vorschlagen, ob wir statt einem normalen Milchschoppen auf eine kuhmilchproteinfreie Ernährung gehen. Wir davon ausgehen, dass zum Beispiel die Kuhmilchproteine der Auslöser sind von den eosinophilen Ösophagitis. Das müssen wir natürlich nachprüfen. Wir würden das Kind nicht wie bei Erwachsenen, auf eine Six-Food-Elimination-Diet geben, wo alle die vorhin genannten Allergene weggelassen werden, sondern wir beginnen eher vorsichtig mit einem, und zwar dem wahrscheinlichsten, im Säuglingsalter der Kuhmilch, lassen das weg und machen eine Kontrollendoskopie nach 2-3 Monaten. Wenn die eosinophile Ösophagitis dann in Remission ist, können wir bei dieser Diät bleiben. Wenn das nicht ausreichend ist, muss man sich gut überlegen, möchte man jetzt noch die anderen Nahrungsmittel wirklich durchgehen. Und es bleibt ein Ausprobieren. Wir können keine Blutabnahme machen, um herauszufinden, welches das Allergen ist, sondern wir können es nur durch die Diät testen.
Wie erfolgreich sind denn die Therapien mit einer Diät bei Kindern? Also, tun viele abbrechen oder zieht man das durch, stellt sich quasi darauf ein? Gibt es da schon Erfahrungswerte?
Ja, ich denke, bei den kleinen Kindern ist es noch recht einfach, weil die sich daran gewöhnen können. auf die Kuhmilchproteine zu verzichten. Wir haben geringere Erfolgschancen natürlich bei Jugendlichen, die schon gewohnt sind, auf eine bestimmte Art zu essen und für die sehr einschneidend wäre, auf eine ganze Nahrungsmittelgruppe zu verzichten. Der Erfolg ist sehr gut, wenn wir wirklich eine Six-Food-Elimination-Diet machen, wirklich alle Allergene weglassen, dann hat man eine sehr hohe Remissionsrate darunter. Aber das ist die einschneidendste Form und die können wir auch nicht langfristig bei Kindern empfehlen, weil ihnen dann bestimmte Nahrungsmittel einfach fehlen.
Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit den Eltern im Hinblick auf Therapie und Medikamenteneinnahmen?
Also bei kleinen Kindern sind wir wirklich darauf angewiesen, dass die Eltern daran denken. Selbst im jugendlichen Alter benötigt es eigentlich noch die Eltern, die wirklich ihnen das hinlegen und sie täglich daran erinnern. Aber es muss schon der Weg auch da sein, die Jugendlichen auf den Weg zu führen, dass sie das irgendwann autonom selbstständig einnehmen können. Wir erklären natürlich in der Sprechstunde immer dem Patienten und den Eltern, wie das Medikament einzunehmen ist. Zum Beispiel beim Cortisonpräparat ist es ganz wichtig, dass in der halben Stunde nach der Einnahme nicht gegessen oder getrunken wird, weil ansonsten die Wirkung verloren geht. Die Wirkung soll ja in der Speiseröhre stattfinden und dann darf das Medikament nicht in der halben Stunde weggespült werden. Und da ist es wichtig, dass natürlich die Eltern drauf schauen, dass das zum Zeitpunkt möglich ist, wo nicht gleich das Abendessen danach folgt. Und wir empfehlen auch gerne danach, den Mund auszuspülen, um Komplikationen, also Nebenwirkungen vom Cortison zu reduzieren, wie eine Pilzinfektion im Mund. Das geht bei ganz kleinen Kindern schwierig, weil sie einfach von der Technik nicht genau wissen, wie sie spülen sollen, ohne dass sie das Wasser danach runterschlucken. Zum Glück sehen wir auch kaum solche Nebenwirkungen auch bei Kindern, die den Mund nicht schaffen, auszuspülen.
Wenn wir jetzt auf Behandlung mit Medikament zurück sprechen gehen, wie ist denn die Einstellung der Eltern oder die Wahrnehmung, wenn es um eine Behandlung mit einem Cortisonpräparat geht? Sind sie da sehr zurückhaltend, ängstlich?
Ja, also die Therapie mit Cortison ist immer sehr negativ behaftet. Wir verwenden zum Glück das Cortison nur als Lokaltherapie, also nur in der Speiseröhre. Und klären dann immer die Eltern auf, dass wir eben die bekannten Nebenwirkungen nicht erwarten. Also wir erwarten, dass die Kinder ganz normal wachsen und bis auf seltene Nebenwirkungen wie mal einen Pilz im Mund keine Nebenwirkungen bekommen sollten. Worauf wir aber immer achten ist, ob das Kind nur Cortison von uns verschrieben bekommt für die Speiseröhre oder ob es noch zusätzlich ein Asthma hat, ein Asthmaspray braucht, eine Neurodermitis hat, also atopische Dermatitis und noch zusätzlich hier eine Lokaltherapie hat, damit wir schauen können, ob das Kind zu viel Cortison insgesamt erhält, dadurch, dass es drei verschiedene Therapien erhält, wo Cortison drin ist. Und da würden wir versuchen, auf eine Alternative, wie zum Beispiel die Protonenpumpenhemmer, also Magenschoner, auszuweichen. In ganz seltenen Fällen braucht man vielleicht ein anderes Medikament, das jetzt auf den Markt gekommen ist. Das wird aber noch in Einzelfällen eingesetzt.
Das heisst eigentlich grundsätzlich, dass die Eltern nach der Aufklärung, die der Arzt betreibt, eigentlich dann nicht mehr so negativ gegenüber auch einem Cortisonpräparat eingestellt werden und das annehmen.
Meistens geht's gut, dass zumindest die Therapie begonnen wird und wir beweisen können, sie funktioniert. Die eosinophile Esophagitis ist in Remission. Dann ist immer die Frage, wie man mit dem Medikament weitergeht. Wir versuchen immer, das Cortison so weit zu reduzieren, dass es noch wirkt und dass wir eine geringe Dosis haben. Meistens kann es sein, dass die eosinophile Esophagitis vielleicht für ein Jahr weg ist und dann irgendwann wiederkommt.
Frau Dr. Gilsche, haben Sie noch irgendetwas, was Sie den Eltern von betroffenen Kindern mit auf den Weg geben wollen?
Also mir ist wichtig, dass wir die Therapie gemeinsam mit den Familien entscheiden und auswählen. Und wenn wir die Therapie begonnen haben, ist wichtig natürlich, dass sie so durchgeführt wird, wie wir es Ihnen erklären. Und danach wäre es gut, wenn Sie wirklich Ihr Kind auch beobachten. Was waren die Beschwerden, bevor die Diagnose gestellt wurde? Und wie entwickelt sich das unter der Therapie? Also wenn ein Kind ständig was nachtrinken musste, bessert sich das über die Zeit? Schreiben Sie sich's einfach auf, weil wenn wir Sie nach ein paar Monaten fragen, manchmal sind dann die Eltern überfordert, wie war es denn jetzt genau? Und da hilft es vielleicht, sich das zu notieren. Und da können wir nicht auf die Anamnese mit dem Kind vertrauen, weil die sich vielleicht an die letzten Tage erinnern, aber sicher nicht an die letzten drei Monate.
Frau Dr. Gilscher hat uns im heutigen Podcast eindrücklich aufgezeigt, wie eine EOE bei Kindern therapiert wird. Dass es da verschiedene Therapiemöglichkeiten gibt, die eigentlich gleichwertig ist wie die bei den Erwachsenen. Sie hat uns auch aufgezeigt, was für eine erfolgreiche Therapie notwendig ist, dass da alle Betroffenen mithelfen müssen. Und dass man aber auch ein beschwerfreies Leben ohne grössere Einschränkungen im Alltag auch bei Kindern und Jugendlichen ermöglichen kann. Ich möchte an dieser Stelle auf die Möglichkeit hinweisen, die Schweizerische Vereinigung Eosinophile Ösophagitis als Mitglied, Gönner oder Sponsor zu unterstützen. Mit ihrer Mitgliedschaft erhalten Sie ein paar Mal im Jahr unseren Newsletter und haben die Möglichkeit, Fragen und Anliegen in unserem Netzwerk zu platzieren. Des Weiteren ermöglicht Ihre Unterstützung, unseren Informationskanal weiter zu betreiben, auf welcher Sie weitere Informationen rund um die EOE erhalten. Der heutige Podcast ist mit Unterstützung von der Sanofi erstellt worden. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei der Sanofi dafür bedanken.